SWR 2 Leben.
Hallo zusammen. Ciao, Bella. Ja, komm jetzt. Ja,
hallo. Ciao. Hallo. Hallo. Hi.
Ja, gut, gut.
Tito kennt hier alle. Begrüßt sie mit Handschlag. Die, deren Zuhause die Straßen dieser braven Stadt sind, die warmen Luftschächte neben den Malls, die Ecken der Abrisshäuser und Rohbauten, im Sommer die Parks, die Wohnungslosen, die Ex-Knastis, die Alkoholiker von Basel. Tito war ja selbst mal einer von ihnen, war mal ganz oben, erfolgreicher Unternehmer, mal ganz unten, auf der Straße oder im Knast.
Mit ihm war ich im Gefängnis.
Wie lange kennt ihr euch?
Ich kenne Jürgen.
Ja,
was sind das jetzt? Ja, 20, 30, 25.
Hier auf dem Claraplatz oder im Park nebenan hat Tito viele Tage zugebracht. Früher war das quasi sein Wohnzimmer. Hier hat sich die Szene, wie Tito es nennt, getroffen.
Das hat natürlich dann den Kioskbesitzern und den umliegenden Geschäften auch nicht gepasst. Und die Politik hat auch ein Riesentheater gemacht. Und die kommen dann immer mit, ja, man kann denen ja Rayonverbot geben. Also, weißt du, so ein Quatsch, oder?
Ja.
Rayonverbot. Direkt aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, ein Regionsverbot. Also ein Platzverweis.
Ja, dann haben sich natürlich verschiedene Stellen eingeschaltet, so wie ich das mitbekommen habe, auch, dass sie halt gesagt haben, was bringt euch das? Ihr gebt denen jetzt Rayonverbot am Claraplatz, dann gehen sie in die Clara Matte, dann gebt ihr Rayonverbot hier und dann ziehen sie einfach weiter. Also das bringt ja alles nichts, oder? Irgendwo müsst ihr denen ja auch mal einen Raum lassen.
Wobei Obdachlose und Armutsbetroffene hier im Stadtbild eigentlich sowieso kaum auffallen, so gut angezogen und unauffällig, wie sie sind. Auch Armenviertel oder soziale Brennpunkte gibt es in Basel nicht. Und Betteln ist in der Innenstadt gesetzlich weitgehend verboten. Wer wenig Geld hat, lebt möglichst unauffällig unter allen anderen Basler Bürgern. Armut ist hier eben unsichtbar.
Ja, kann ich einen Cappuccino haben, große?
Ja, und Sie? Ich nehme auch einen Cappuccino. Hört sich gut an.
Tito kauft sich am Kiosk einen Kaffee, holt seinen Tabak raus.
Sei mir drin.
Die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, die selbstgedrehte in der Hand, steht er neben den anderen. Sein Kumpel möchte auch eine Zigarette. Klar, dreht Tito eben noch eine.
Also ich habe ihn kennengelernt zu Zeiten, wo es mir anfangs noch sehr gut ging.
Ja,
und dann irgendwann ging es dann halt ein bisschen bachab. Ne? Und dann hatte er eine Zeit, wo es ihm sehr gut gegangen ist. Und dann hat er mich immer so auf die Seite genommen und hat gesagt, hey Alter, bist du so ein geiler Typ und so, reiß dich zusammen, ist so schade um dich und so. Ja, einerseits wollen dir die Menschen helfen und andererseits, man will das irgendwie gar nicht, weißt du? Du willst selber aus diesem Loch rauskommen. Und es ist schwierig, oder? Es ist schwierig, dann auch die richtige Hilfe zu bekommen.
Ich habe Tito das erste Mal vor einigen Monaten getroffen. Als Stadtführer. Bei dem Straßenmagazin Surprise.
Also ich begrüße euch zum sozialen Stadtrundgang von Surprise aus der Sicht von Armutsbetroffenen, Obdachlosen und ausgesteuerten Personen.
Diesen Job hat er noch nicht lange. Deswegen schaut er immer wieder auf die Zettel in seinen Händen. Bloß nicht durcheinander kommen.
Ich brauche immer noch den Papier. Das hat auch mit dem zu tun, dass ich schnell den Faden verliere. Also wenn ich nicht da drauf schaue, dann mache ich mit euch blitzschnell eine Weltreise und dann hört das nie mehr auf.
Es ist erst Titos 8. offizieller Rundgang. Eine Führung durch das bunte, nicht ganz so gediegene Kleinbasel. Vor allem aber eine Führung durch sein eigenes Leben.
Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Tersito Leonardo Ries, kurz Tito. Ich bin 58 Jahre alt, geschieden und Vater von 2 erwachsenen Söhnen.
Tito steht neben dem Eingang der Gassenküche, eine Essensausgabe für Bedürftige, die Tito auch heute noch regelmäßig besucht. Sie liegt nur wenige Straßen vom Claraplatz entfernt. Um ihn herum stehen jetzt etwa 20 Berufsschülerinnen und Schüler, die alle eine kaufmännische Ausbildung machen. Ihr Deutschlehrer hatte die Idee, dass sie eine Stadtführung zum Thema Schulden mitmachen.
Mein Ziel ist es, euch auf dieser Tour zu sensibilisieren, wie schnell man in Armut fallen kann. Das geht ganz zack. Es gibt sehr viele Wege in die Armut, über Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall oder auch durch Folgen von Scheidung, Schicksalsschlägen kann man in eine Notsituation kommen und dann in eine Abwärtsspirale geraten. Sicher denken viele von euch, wenn sie meine Geschichte hören, ja, das kann mir nicht passieren. Das habe ich auch mal gedacht. Dem war aber dann nicht so.
Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ries Geschichte ist genau das Gegenteil von dieser kapitalistischen Erzählung und zeigt, dass ein Entkommen aus der Schuldenspirale in der Schweiz kaum möglich ist.
Die Schweiz ist europaweit auch das einzige Land, in dem es noch kein Restschuldbefreiungsverfahren gibt. Das bedeutet, dass wenn du mal verschuldet bist, so wie ich, kann das sein, dass du 40 Jahre lang mit diesen Schulden leben musst und es kommen dann laufend Betreibungen dazu, die Schulden werden immer höher.
Betreibung. Das schweizerische Wort für Zwangsvollstreckung.
Ich habe jahrelang versucht, meinen Schuldenberg abzubauen und das ist mir nicht gelungen. Und so bin ich jetzt seit 25 Jahren, lebe ich mit dem Existenzminimum und werde das auch in Zukunft tun müssen. Deshalb verschließt die Augen nicht vor Armut, denn es kann jede und jeden treffen.
Tito führt die Schülerinnen und Schüler durch die Gassen Kleinbasels, vorbei am Straßenstrich, dem Rummel mit seinen bunten Fahrgeschäften und den Losverkäufern, die Gewinne, Gewinne, Gewinne versprechen. Hier ist Tito aufgewachsen, machte nach der Schule eine Ausbildung zum Sanitärinstallateur und eine zum Sanitärplaner, gründete dann seine eigene Firma.
Ich hatte innerhalb von 24 Stunden, das muss man sich vorstellen, hatte ich Aufträge für 3 Mann bis Ende Jahr, also für 9 Monate. Das war Hochkonjunktur damals.
Er verdiente viel Geld. Damals, Ende der 80er. Das Leben lächelt ihm zu. Kurze Zeit später gründete er bereits sein 2. Unternehmen, eine Zeitarbeitsfirma. Verkaufte später beide, gründete eine 3.
Im 96 kam dann der 1. große Bruch in meinem Leben. Innerhalb von 3 Monaten konnten 8 Kunden ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Diese Baufirmen, die schuldeten mir insgesamt 250.000. Und am gleichen Tag, als ich realisierte, dass ich mein Geschäft mit diesem Schuldenberg, der jetzt entstehen wird, nicht mehr weiterhalten kann, starb dann mein Großvater. Und das war meine wichtigste Vertrauensperson. Da fiel ich wirklich in ein großes schwarzes Loch.
Auf Titos Notizzettel sind einige Worte dick unterstrichen. Ankerpunkte, um nicht den Faden zu verlieren, bei den vielen Höhen, vor allem aber den vielen Tiefen seiner Lebensgeschichte. Tito berichtet seinen Zuhörern von etlichen Versuchen, sich beruflich zu fangen und die Schulden zurückzuzahlen. Von Alkohol, Depressionen, Gewalt, Gefängnis. Und zwischenzeitlich immer mal wieder von der Hoffnung, es könne aufwärts gehen.
Zur Ohnmacht, die ich hatte, wegen diesen Schulden, kam jetzt noch Einsamkeit. Also sprich, ich hatte keine Arbeit mehr, keine Familie, kein Geld und das Gefühl von absoluter Nutzlosigkeit. Zu diesem Zeitpunkt war ich knapp 40 Jahre alt und der Alkohol bestimmte von da an über 10 Jahre lang mein Leben. Ich wollte mich nur noch betäuben, meine Scham, meine Schuldgefühle, Ohnmacht, Depression, all das einfach ertrinken im Alkohol. Und das hatte natürlich eine massive Abwärtsspirale zur Folge, wie ihr euch vorstellen könnt.
Er verlor erst seine Wohnung, kroch in der Garage eines Freundes unter, bis der Hausmeister das mitbekam.
Ab Mitte 2011 bin ich dann ganz unten gelandet. Ich war 2 Jahre obdachlos und bin in der Notschlafstelle gelandet. Am 1. Dezember, das war ziemlich kalt, da ist nichts mit draußen schlafen, das geht nicht mehr.
Tito führt die Gruppe an der Garage vorbei. Sein letztes Obdach, bevor er dann auf der Straße lebte.
Wenn du natürlich in der Garage lebst du schon eigentlich auf tiefem Niveau. Aber das war mir eigentlich noch wurscht, oder? Mir war wichtig, dass ich auch dann meine Ruhe habe, wenn ich schlafen gehe. Das war dann natürlich in der Notschlafstelle vorbei, ne? Und dann bist du dann wirklich zu unterst gelandet, weißt du? Also das war dann wirklich schlimm, oder?
Es muss Mut dazu gehören, vor den Berufsschülerinnen und Schülern sein Leben auszubreiten. Teenager-Gesichter, in die sich noch keine Lebensspuren gegraben haben.
Habt ihr eine Frage bis hierher? Keine? Gut.
Kaum einer fragt etwas. Die Jugendlichen stehen unter Zeitdruck. Titos Lebensbericht ist nur ein Punkt in ihrem eng getakteten Schülerleben. Vormittags hatten sie Sportunterricht. Direkt danach schreiben sie noch eine Klausur, erzählt einer von ihnen. Also schnell weiter, zur nächsten Station im Stadtrundgang.
Ja, jetzt gehen wir zur Caritas Plus Minus.
Tito führt vor die Türen von Plus Minus, einer Schuldenberatungsstelle, bei der auch er sich Rat geholt hat.
Im ersten Stock kann man eine Schnellabklärung machen. Die haben ca. 2000 Leute pro Jahr, die hierher kommen. 85% dieser Personen, die hier beraten werden, gehen unverrichteter Dinge wieder raus, weil man nichts machen kann, so wie bei mir. Also da geht es schlussendlich dann nur noch um Armutsbekämpfung und um ein sehr bescheidenes Leben mit sehr wenig Ressourcen.
Helfen konnten die Berater auch Tito nicht. Es gibt nur wenige hochentwickelte Länder, in denen es so schwer ist, seine Schulden wieder loszuwerden. Zwar gibt es auch in der Schweiz die Möglichkeit der Privatinsolvenz, doch man kann sich von seinen Schulden dadurch nicht befreien.
Weil ich als Sozialhilfeempfänger und meiner jahrelangen Alkoholsucht und Obdachlosigkeit in der Zeit die Steuererklärung nicht ausgefüllt habe, summiert sich die Summe mit den ursprünglichen Pfändungen, nicht zuletzt dank der willkürlichen Einschätzungen von unserer heißgeliebten Steuerverwaltung, auf heute über 600.000 Franken. Das Problem ist nicht kleiner geworden, sondern massiv größer.
Genau wie bei Tito entstehen in der Schweiz die meisten privaten Schulden durch Steuerforderungen und vor allem durch Krankenkassenbeiträge. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es meist Konsumkredite sind. Denn anders als in Deutschland richten sich die Krankenkassenkosten in der Schweiz nicht prozentual nach dem Einkommen. Stattdessen gibt es eine obligatorische Grundversicherung, also quasi eine Kopfpauschale, die allein der Arbeitnehmer zahlt.
Auch Krankenkassenschulden werden zurzeit noch von den Eltern auf ihre Kinder übertragen, sobald diese volljährig sind. Das heißt, wenn die Eltern die Krankenkasseprämie für ihr Kind nicht bezahlen konnten, aus irgendeinem Grund, dann wartet unser liebes System, bis der oder diejenige 18 ist und dann kriegt das eine Betreibung als Geburtstagsgeschenk für die offenen Prämien. Natürlich nur von dem betreffenden Kind, nicht von der ganzen Familie.
Inzwischen arbeitet das Schweizer Parlament an einer Gesetzesänderung, die diese Praxis abschaffen soll, erzählt Tito und schaut die Jugendlichen an. Es kann noch nicht so lange her sein, dass sie 18 Jahre alt geworden sind. Fragen hat aber immer noch keiner von ihnen.
Stellt euch vor, der sucht einen Job, vielleicht in einer Treuhandfirma, Versicherung oder nur im Verkauf. Er kriegt diesen Job nicht, weil er Betreibungen hat. Und er kann erzählen, was er will. Und stellt euch die Scham vor, wenn ein 18-Jähriger einem Personalchef erklären muss, dass das eigentlich die Eltern sind, die das nicht bezahlen konnten. Das ist unglaublich. Und wenn er eine Wohnung sucht, weil er ausziehen will, hat er auch keine Chance, oder? Weil jeder Hausbesitzer sagt, mit 18 schon verschuldet, mit dem Typ stimmt was nicht, der kriegt von mir keine Wohnung.
Tito jedenfalls wird seine Schulden nie loswerden. Was bleibt? Ein Leben auf niedrigem Niveau, von Sozialhilfe und ein wenig Zuverdienst durch seinen Job als Stadtführer.
Danke, wir sagen nur danke für
viel. Merci.
Ich bin mit Carlo Knöpfel verabredet, bei ihm zu Hause, in einer Reihenhaussiedlung Basels. Knöpfel ist Ökonomieprofessor, arbeitet gerade im Homeoffice, sitzt noch am Mittagstisch mit seiner Frau. Als ich klingel, holt er schnell von oben noch einige Unterlagen, ist dann bereit für das Gespräch.
Ich war mir so sicher, dass ich einen Termin habe und ich habe nicht mehr gewusst.
Knöpfel beschäftigt sich vor allem mit Armut und ihren Ursachen. Eigentlich ja ungewöhnlich in einem so reichen Land.
Also ich bin von Haus aus Wirtschaftswissenschaftler gewesen, habe eine Ausbildung an der Uni gemacht mit Promotion und bin dann zu Caritas Schweiz. Obwohl ich dorthin gekommen bin, eigentlich die Institution wenig Wissen über die Armut gehabt hat, dann lag es auf der Hand, sich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und dann staunt man dann schon, oder? Also man staunt einerseits über das Ausmaß an Armut, das man nicht vermuten würde. Das hängt aber natürlich gerade auch in einem Land wie die Schweiz damit zusammen, dass Armut eben oft unsichtbar ist, oder?
Schaut man sich das Armutsrisiko, die Anzahl der Sozialhilfeempfänger und die Einkommensschere an, steht die Schweiz recht gut da. Im EU-Vergleich überall im oberen Mittelfeld. Alles bestens, mag man da meinen.
Also es ist ja nicht jetzt die Schweiz geprägt durch eine absolute Armut, wo Leute hungern oder obdachlos sind. Also das ist es nicht, sondern es ist eben eine Armut im Verhältnis oder im Vergleich zur Durchschnittsgesellschaft. Das heißt, es ist eine eingeschränkte Partizipation an der Gesellschaft in jeglicher Hinsicht. Und wenn man das dann, also quasi Armut als eine prekäre Lebenslage interpretiert und dann die verschiedenen Dimensionen sich anschaut, wie Gesundheit, wie Bildung, wie Wohnen, wie Arbeit, wie finanzielle Situation, dann merkt man dann schon, dass es eben in der Schweiz nicht so einfach ist, quasi Teil der Gesellschaft zu sein, wenn man über wenig materielle Mittel verfügt. Oder?
Als Beispiele zählt auch Knöpfel wieder die Kopfpauschale bei der Krankenversicherung auf, die jeder in gleicher Höhe entrichten muss, egal ob Multimillionär oder Durchschnittsverdiener. Weitere Schulden fallen für einkommensschwache Haushalte, die Steuern.
Die müssen sie dann quasi aus dem Ersparten zahlen. Oder? Und wenn Sie natürlich das nicht rechtzeitig auf die Seite legen, oder? Dann werden Sie plötzlich Schwierigkeiten haben, diese Steuer zu finanzieren.
Dabei dürften eigentlich weder der Staat noch der verschuldete Bürger an einer solchen Zwickmühle ein Interesse haben. Warum die Gesetze trotzdem so bestehen bleiben, möchte ich wissen. Knöpfel lehnt sich in seinem Sessel im Wohnzimmer zurück und beginnt mit einer längeren Erklärung.
In meinen Augen gibt es einen Schlüsselbegriff zum Verständnis der Schweiz. Das Wort heißt Eigenverantwortung. Also das steht schon in der Bundesverfassung, im dritten, vierten Artikel fängt das schon an und kommt dann in den nächsten Artikeln in Variationen immer wieder vor. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Und also das gute Bürgersein oder die gute Bürgerin, die handelt eigenverantwortlich und das heißt, man macht keine Schulden, die man sich nicht leisten kann. Oder? Das gehört dazu. Oder? Und das heißt, jemand, der Schulden hat, die er sich nicht leisten kann, der steht mal unter Generalverdacht, dass er mit Geld nicht umgehen kann. Oder? Und das ist keine sozialstaatliche Verantwortung sozusagen, das den Leuten abzunehmen, diese Verantwortung. Oder?
Ähnlich bei der Sozialhilfe. Auch hier scheint zu gelten, dem Staat liegt man nicht auf der Tasche. Gerade einmal 3,3% der Bevölkerung geht zum Amt, obgleich sehr viel mehr Menschen ein Anrecht auf Unterstützung hätten. Die einen verzichten lieber auf das Geld, weil sie die Sorge haben, ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz zu verlieren. Denn das kann Menschen ohne Schweizer Pass passieren, wenn sie zu lange Sozialhilfe beziehen. Egal, wie viel sie bereits eingezahlt haben. Andere verzichten aus Scham auf staatliche Unterstützung.
Es ist mir schon mehr klar, also wenn ich in so einem reichen Land lebe, wo offensichtlich viele Leute erfolgreich sind und es ihnen gut geht und mir geht es nicht gut, oder? Dann frage ich mich, was mache ich falsch? Oder? Und das Verständnis, dass das strukturelle Gründe hat, ich habe ja vorhin ein paar Beispiele gebracht, das ist nicht sehr breit verbreitet, das ist nicht Standardwissen sozusagen. Oder?
Bislang habe ich Tito nur draußen auf der Straße getroffen. Nun besuche ich ihn das erste Mal in einer Wohnung, bei seiner Freundin Hiriet. Beide haben es geschafft. Sie sind seit mehreren Jahren nicht mehr obdachlos, leben in bescheidenen Verhältnissen von Sozialhilfe.
Also, die junge Dame, die sitzt, ist hier, meine Freundin.
Im Wohn- und Esszimmer kämmt die Frau vom Pflegedienst Titos Freundin die langen Locken. Hiriet hat multiple Sklerose, sitzt im Rollstuhl. Allein bleiben kann sie nicht mehr, braucht rund um die Uhr Betreuung.
Und wie war dein Tag?
Als die Pflegerin sich verabschiedet, übernimmt Tito. Schnallt Hiriet im Rollstuhl fest, nimmt ihr die Zigarettenkippe ab, sorgt dafür, dass sie genug trinkt. Kein Problem. Tito übernimmt alles, was Hiriet nicht mehr kann. Meist auch noch das Reden.
Schade, dass es jetzt nur Audio ist. Jetzt hätte ich gerne eure Blicke aufgenommen.
Ja.
Die beiden haben sich auf der Straße kennengelernt und es gemeinsam geschafft. Er ist weg vom Alkohol, sie weg von den Drogen.
Ja, und jetzt habe ich halt eine Suchtverlagerung gemacht, also vom Alkohol auf den Kaffee.
Viele seiner Freunde hatten nicht so viel Glück, erzählt er, nachdem er sich einen Tüten-Cappuccino gemacht hat. Seine Ersatzdroge, wie er sagt.
Weil vorher, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, habe ich alle 50 Meter habe ich jemanden gesehen, den ich gekannt habe. Die einen seit meiner Jugend, die anderen schon 10, 15 Jahre oder länger. Und heute ist das nicht mehr so. Die sind einfach alle verschwunden. Tot, tschüss. Das ist unglaublich.
Er hatte Glück, hat im richtigen Moment seine Freundin getroffen, eine Wohnung gefunden und auf einmal genug Kraft, mit dem Trinken aufzuhören.
Ich habe dasselbe auch bei mir festgestellt. Es wären eigentlich oft Kleinigkeiten, die es bräuchte, damit diese Abwärtsspirale unterbrochen werden kann oder gar nicht erst zustande kommt. Und die Menschen sind einfach eiskalt geworden. Kaltschnäuzig, empathielos. Das ist eigentlich schon traurig. Nicht alle natürlich, ne?
Ja.
Ich denke schon, dass man zwar weiß, dass es arme Leute gibt, aber dass man das einfach komplett ausblendet. Und ich behaupte, dass man das bewusst ausblendet, weil man will sich damit gar nicht befassen.
Tito und Hiriet sind weg von dem ganzen Klamauk. So nennt Tito das Leben auf der Straße. Und vielleicht könnte es für ihn sogar klappen, bald unabhängig von der Sozialhilfe zu sein, hofft er. Denn immer als Bittsteller zum Amt zu gehen, das nerve schon.
Es gibt eine Chance, ja, weil wir haben Assistenzbeiträge beantragt. Das ist, dass ich die Pflege bezahlt bekomme von Hiriet. Und je nachdem, wie hoch die sind, dann könnte es sein, dass ich weg bin vom Sozialamt. Aber es wäre natürlich schon genial, ne? Also mit über 58 wegzukommen von der Sozialhilfe. Das wäre natürlich wieder so ein Coup, der zu mir passt, weil ich eigentlich immer so spezielle Sachen hinkriege, die andere sagen, das geht ja gar nicht, wie macht er das? Ne? Und wenn ich es dann erkläre, dann sage ich, ah, so.
Was er sonst noch an Wünschen hätte? Mit einem Wohnmobil und Hiriet irgendwann noch mal in den Urlaub fahren. Das wäre es, sagt er. Aber eigentlich ist auch so schon alles ziemlich gut. Genauso, wie es ist.
Also ich habe mir auch schon oft überlegt, was wäre geschehen, wenn ich jetzt in der Situation das und das gemacht hätte, anstatt das, was ich gemacht habe. Aber ja, also das mit dem Saufen war natürlich sicher eine ganz schlechte Idee. Und, aber weißt, du kannst ja eigentlich alles in Frage stellen. Ich könnte ja auch sagen, ach, wieso habe ich mich selbstständig gemacht? Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht so verschuldet. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht ich gewesen. Weißt, das ist das, was mir dann durch den Kopf geht. Ich kenne so viele Menschen, die nie wirklich das gemacht haben, was sie eigentlich machen wollten. Und ein Leben lang unglücklich waren und auch so sterben werden. Und das finde ich dann viel schlimmer, als was ich gemacht habe. Also bei mir ist vielleicht dann vieles schiefgegangen schlussendlich. Aber was für mich zählt, ist, was heute ist, oder? Was jetzt ist. Und das genieße ich, weißt du?